Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zum Teil 2 meiner österlichen Predigtreihe vom Dunkel des Zweifels zum Licht des Glaubens. Ja, wir haben heute Ostersonntag und ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen zu dem Thema Auferstanden zu unserer göttlichen Identität. Wie schon im Teil 1 bemerkt in der Karfreitagsreihe, möchte ich Ostern gerne aus einer etwas ungewöhnlichen Perspektive betrachten. Wir Christen haben ja Ostern oft und Jesus immer sehr stark auf das Opfer und die Sünde fokussiert und dabei oft das viel, viel größere Bild seiner Menschwerdung und Auferstehung aus den Augen verloren. Und was ist dieses viel größere Bild? Dazu müssen wir uns folgende Frage stellen. Definieren wir uns als Geschöpfe Gottes aus der Ursünde oder aus dem Ursegen? Autsch, was bedeutet das jetzt? Was meine ich mit Ursegen? Jenes Ereignis vor dem Sündenfall des Menschen, in dem Gott seinen Plan kundtut, ein Gegenüber zu schaffen. Und lesen wir dazu diesen so bekannten und doch so oft nicht wirklich wahrgenommenen Vers aus 1. Mose 1, 26 bis 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Lass das mal diesen Text auf dich wirken, der auch hier eingeblendet ist. Was sagt Gott hier? Was hat Gott für einen Plan? Und Gott schuf den Menschen, zu seinem Bilde schuf er ihn. Ich möchte dich hier etwas fragen und mal zum Nachdenken anregen. So viele Verse lesen wir einfach so daher und denken nicht drüber nach. Sie gehen rein, bla 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 bla, ja 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 ja. Wenn Gott einen Plan hat, Menschen zu schaffen zu seinem Bilde, dann möchte ich dich fragen, hat er dann nicht die Kraft und die Weisheit und die Ressourcen, diesen Plan erfolgreich zu Ende zu bringen? Frag dich das mal. Oder hängt sein Plan völlig von uns, seinen Geschöpfen, ab? Von unserem sogenannten freien Willen? Ist Gott abhängig von uns, seinen Plan, Menschen zu schaffen, zustande zu bringen? Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gottes Plan zu einem erfolgreichen Ende kommt. Und auch durch den Sündenfall war er niemals überrascht oder irritiert. Er hat den Sündenfall schon längst vorhergesehen, bevor er den Menschen schuf. Und im Sündenfall, der war einfach wichtig, ich nenne es immer die kosmische Pubertät des Menschengeschlechts. In dieser Pubertätsphase lernen wir, dass wir mit unserem eigenen Willen, unserem freien Willen eben nichts bewirken können. Dass es nur Leid, Not und Elend hervorbringt, das wir selber verursachen und nicht Gottes Gerichte. Wisst ihr, warum wir im Vater Unser eigentlich beten? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf der Erde. Es ist ganz einfach, weil wir eigentlich sagen, Gott, wir haben die Schnauze voll von unserem Reich und wir haben die Schnauze voll von unserem eigenen sogenannten freien Willen. Darum beten wir prophetisch, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und am Ostersonntag ist der Fokus eigentlich des österlichen Geschehens der Auferstehung, die souveräne Neuschöpfung jenes Menschen, den Gott sich von Anfang an erdacht hatte, der Mensch zu seinem Bilde, den er in Christus quasi prototypisch vorbereitet hat. Christus ist der Erstgeborene, er ist die Blaupause, die Masterkopie dessen, was Gott sich ausgedacht hat. Und am Ostersonntag wird diese Schöpfung eine Realität. Der erste Mensch nach dem Vorbild Gottes ist geboren worden und gezeugt worden. Karfreitag symbolisiert die Begrenzung und Unvollkommenheit des alten Lebens, den Kampf um unsere innere Identität, den Zweifel, das Gefühl völliger Verlassenheit, das Gott im Garten Gethsemane und am Kreuz auch selber erduldet und geschmeckt hat. Dort, wo Gott selber in Christus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Obwohl doch die ganze Fülle der Gottheit in Christus leibhaftig war und sich am Kreuz für uns gegeben hat. Dieser Gott hat mit uns gelitten bis ins Äußerste. Und am Ostersonntag bricht nun dieses souveräne Handeln Gottes herein, mit dem der neue Mensch den Menschen, den er geplant hat, ins Leben gebracht wird. Jesus Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch, Himmel und Erde in einem Menschen vereint, Geist und Materie vollkommen eins. Und an Ostern möchte Gott uns sagen, sieh auf Christus, mein Kind. Er ist das, was ich aus dir schon immer machen wollte und machen werde, den Menschen zu meinem Bilde. Und anstatt am Ostern auch immer wieder nur auf die Sünde zu starren und das Sündopfer zu starren und dies in den Mittelpunkt zu setzen, was auch seine Richtigkeit hat, sollten wir schauen auf das, was mit der Auferstehung geworden ist und wir geworden sind, nämlich Kinder des Vaters, der nun in seiner ganzen Fülle in uns selber Wohnung genommen hat. Ich möchte auch dazu gerne mit euch einige Verse lesen. Johannes 14, 20. Dort sagt Jesus, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Es ist interessant, dass dieses Wort erkennen heißt Yada und bedeutet so viel wie Geschlechtsverkehr. Das jüdische Denken kennt ein Erkennen, das jenseits des intellektuellen Erkennens ist, das etwas mit Gefühl und Fühlen und Erfahren zu tun hat. Was Jesus eigentlich hier sagt, ist, an jenem Tag werdet ihr erfahren, tief innerlich in eurem Herzen erfahren, dass ich in meinem Vater, ihr in mir und ich in euch bin. Wir werden erfahren, dass wir ineinander wohnen an jenem Tag. Und dieser Tag ist für jeden von uns ein anderer in seinem Leben, wo wir erfahren, dass Gott in uns lebt und wir in ihm. Lesen wir weiter Römer 8, 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Du bist verordnet von Gott. Du bist zuvor ausersehen worden von Gott, dass du gleich sein sollst dem Ebenbild Christi. Und das ist jetzt schon manifest geworden in dir. Du bist der Bruder, die Schwester von deinem Elternbruder und deinem Elternbruderherz Jesus Christus geworden. Und das ist so wichtig zu begreifen, das ist das, was wir jetzt sind, was an Ostern passiert ist. Der Erstgeborene ist auferstanden und wir sind die Nachgeborenen. Lesen wir noch einen letzten Vers, Apostelgeschichte 17, 26, wo Paulus auf dem Areopag zu den griechischen Philosophen spricht. Denn in ihm, in Gott, in Christus, leben, weben und sind wir. Mit Weben ist dieses Verwobensein, dieses unaufhörliche Verbundensein. In Gott leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Die griechischen Dichter und Philosophen haben das schon eher kapiert als wir Christen manchmal, dass wir göttlichen Geschlecht sind. Und das ist das, was Paulus hier den Griechen auf dem Areopag sagt. Wir sind göttlichen Geschlechtes. Wir leben in Gott und Gott in uns. Und darum, ihr Lieben, ist das große Bild am Ostersonntag nicht die Sünde oder das Überwinden der Sünde, sondern das, der Ursegen, zu dem Gott uns schon von allem Anfang berufen hat, nämlich ihm gleich zu sein, nach seinem Bild geschaffen zu sein. Und das ist für uns eine Aufforderung auch, dass wir jetzt mit dieser Gottesebenbildlichkeit in diese Welt hinauslaufen und gerade aus unserer Unvollkommenheit, da wir immer noch in diesem alten Körper wohnen, trotzdem erwarten, dass Gott aus uns rausströmt, aus der Mitte unseres Herzens strömt. Wie Jesus gesagt hat, aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Du sollst erfahren und damit rechnen, dass Gott durch dein zerbrochenes Leben und dein zerbrochenes Leib in dieser Welt wirken möchte und sich mitteilen möchte, weil er ja in dir lebt, auch in deiner Zerbrochenheit. Schau dir mal dieses nächste Bild an. Auch in deiner Unwürdigkeit bist du liebenswert und würdig und in dir ist ein großes Potenzial zum Guten, auch wenn du dich nicht so fühlst. Schau dir dieses Bild und diesen Text nochmal in Ruhe an. Jesus hatte das vorgelebt und versprochen, dass wir dieselben Dinge, die er tun wird, ja sogar größere, unabhängig von unserer moralischen Qualität. Ja? Lesen wir jetzt mal Johannes 14, 8, 8 bis 10. Philippus spricht zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater, dann genügt es uns. Da spricht Jesus zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht? Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Und hier haben wir wieder dieses beispielhafte Ineinanderwohnen, das Jesus als der Erstling, als Erster erfahren hat und in das wir hineingenommen werden. Der Vater ist auch in dir und du im Vater. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der in mir wohnt, tut die Werke. Und das ist das Masterbeispiel, die Masterkopie, die Jesus für uns ist, wo er sagt, in der Auferstehung ist das auch dein Leben. Lesen wir mal Epheser 2,10. Denn wir sind sein Werk, das Werk Gottes, du bist nicht dein eigenes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, zu welche uns Gott, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist die Parallele zu dem, was Jesus sagt. Der Vater, der in mir wohnt, tut die Werke. Wow. Und das hat nichts mit deiner moralischen Würdigkeit oder Unwürdigkeit zu tun. Du solltest jeden Tag rausgehen, auch wenn du es mordsmäßig versemmelt und versaut hast, und sagen, Vater, ich bin Gold, ich bin Asche, hier nimm ich und gebrauch mich heute, schein aus mir, strahl aus mir, ström aus mir. Ja, das ist das, was Paulus im 2. Korinther 12,9 gesagt hat, wo er sich über seine vermeintliche Schwachheit so aufregt und die so gerne weghaben möchte und Gott zu ihm sagt, hey Paulus, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit mächtig. Und dann sagt Paulus, darum will ich am liebsten mich meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus hat sich auch nicht mit seinen Schwächen aufgehalten. Er sagt, ich bin schwach, aber ich lasse mich darum davon nicht abhalten, dass Gott in mir wirkt. Schauen wir nun mal weiter, wie kann so ein Auferstehungsleben auch in moralischer und körperlicher Schwachheit gelingen. Lass mich hierzu ein paar gute Gedanken aus einem sehr, sehr guten Buch zitieren von Peter Höhn. Der Titel des Buches lautet Leben aus Liebe. Zitat Beginn. Im Tun für unseren Glauben geht es nicht darum, sich heroisch aufzuopfern oder aus einem schlechten Gewissen zu agieren, sondern um zu lieben. Denn nur das, was aus Liebe geschieht, bringt echtes Leben in meinem Gegenüber hervor. Was geschehe, wenn wir Christen den sogenannten Missionsbefehl neben verbaler Evangelisation auch viel stärker im Ausleben und Weitergeben von konkreter und eben nicht an Bedingungen geknüpfter Liebe leben und umsetzen würden, anstatt endlos rechthaberischer Argumente und Wortgefechte? Wenn wir anstatt zum Kopf durch tätige Liebe geduldig zum Herz des Gegenüber sprechen. Zitat Ende. Lasst mal diesen Text auf euch wirken und denkt mal darüber nach. Ich will nicht sagen, dass verbale Evangelisation schlecht ist, aber wir haben zu stark auf das Wort alleine gesetzt. Je älter ich werde, umso tiefer bin ich überzeugt, nur die Erfahrung bedingungsloser Liebe, auch aus meinem zerbrochenen Sein, kann glaubensdistanzierte Menschen von innen heraus zum Herzen Gottes führen. Zachäus der Oberzöllner und viele Randfiguren in den vier Evangelien fanden zurück zu Gott und sich selbst eben durch die bedingungslose Annahme und tätige Liebe Jesu und nicht durch moralisierende Entweder-oder-Anklagen. Ja? Wenn wir mit Nein beginnen, mit einem Menschen, kommen wir nie zum Ja. Wir beginnen immer mit der Sünde anstatt mit dem Ursegen, mit der Ursünde anstatt mit dem Ursegen. Und das ist ein Problem. Wenn ich dir heute sage, du bist ein Sünder, was ist denn deine erste Reaktion? Die ist erstmal negativ. Aber wenn ich dir sage, dass Potenzial in dir ist, dir dein Potenzial aufzeige, dass du trotzdem, trotz deiner Schwächen geliebt bist, dann wirst du deine Schwächen auch einsehen und wirst trotzdem Hoffnung haben. Und das ist, was Jesus immer wieder gemacht hat. Warum es in Lukas 15 auch heißt, es folgten ihm aber allerlei Sünder, Zöllner und Menschen mit zweifelhaftem Ruf, um ihn zu hören. Warum sind unsere Kirchen nicht sonntags voll mit Menschen von zweifelhaftem Ruf und Sündern, die uns hören möchten, weil sie die Schnauze von uns voll haben, das müssen wir mal begreifen, weil sie es satt haben, von uns immer nur angeklagt zu werden und von diesem, mit dieser konditionellen Ja-Aber-Liebe konfrontiert zu werden. Sorry, das musste einfach mal sein. Unsere westliche Kultur ist stark wissens- und erklärungsorientiert geprägt. So auch unser christlicher Glaube, obwohl er so nie gedacht war, durch die Prägung des griechisch-römischen philosophischen Denkens und auch durch die Reformation, so gut sie war, sehr, sehr, sehr kopflastig, argumentationslastig und intellektuell geworden. Wir können die göttliche Liebe sehr gut erklären, theologisch, aber ich sage euch, die eigentliche Herausforderung ist, sie für Menschen zu leben. Und die Botschaft ist, sie zu transportieren durch unser Leben. Und das ahnte schon Paulus, als er das berühmte Kapitel im 1. Korinther 13, 1 über die Liebe schrieb. Ich zitiere: Wenn ich die Sprache von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wie oft sind wir scheppernde Blecher und lärmende Klingeln? Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße, wenn ich alle Glaubenskraft hätte, die Berge versetzt, aber keine Liebe, so wäre ich nichts. Das ist oft unsere große Not. Wir sind so versessen auf die Geistesgaben und die Vollmacht. Aber Jesus sagt durch Paulus, die Liebe ist das Entscheidende. Das ist meines Erachtens die große Not des bekennenden Christentums zu nahezu allen Zeiten und seine relativ geringe Multiplikation gerade in unserer modernen neuen Zeit, wo die Menschen sich nicht einfach mit ein paar frommen Worten abspeisen lassen, sondern sehen möchten. Schau mal die nächste Folie an. Die frohe Botschaft ist eine Botschaft der Liebe. Und Liebe kann man nur sehr bedingt erklären. Man muss sie leben und vor allen Dingen auch selbst erlebt haben. Und damit möchte ich euch heute wieder neu in Berührung bringen. Ich möchte versuchen, einige praktische Hinweise zu geben, wie man Liebe im Alltag leben kann. Und mir ist doch gleichzeitig bewusst, dass jeder von uns selber diesen Prozess des Liebe-Erfahrens und Liebe-Weitergebens durchlaufen muss. Denn Liebe lernst du nur durch Erleben. Du musst die Liebe zuerst selbst erleben. Das ist das, was im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, 19 heißt: Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Darum meine Frage: Hast du schon erfahren, erfahren nicht im Kopf, sondern erfahren in deinem Leben, dass Gott dich liebt? Wenn nicht, schäm dich nicht, zu ihm hinzukommen und sagen: Vater, ich brauche mehr Erfahrung in deiner Liebe. In dem Psalmen sagt Gott: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Gott möchte, dass du ihn schmecken und sehen und hören kannst. Er will erfahrbar sein für dich. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist das Erste, was passieren muss in deinem Leben. Du musst Erfahrung der Liebe Gottes für dich selber gemacht haben. Dann kannst du, ist dein Herzensgefäß voll und kann überfließen zu den Menschen. Und das Krasse ist, wir müssen erstmal unsere eigene Unwürdigkeit, moralische Unwürdigkeit erfahren, damit wir begreifen, was bedingungslose Liebe ist. Es ist so leicht, von Gott geliebt zu sein, wenn ich das Gefühl habe, mein moralisches Leben ist im Haben und voll im 100% Level, wenn ich denke, ich habe alles unter meinen Füßen. Aber es ist so schwer zu glauben, dass Gott mich liebt und segnet, wenn ich es vermasselt habe, wenn ich es versaubeutelt habe, wenn ich eben nicht da bin moralisch, wo ich sein möchte. Und hier müssen wir lernen und erfahren, dass wir auch geliebt sind in unserer Schwachheit, dass Gott unsere Gebete erhört, auch wenn wir schwach sind und nicht alles auf der Reihe haben. Und darum wird Gott dich in Situationen führen, wo du deinem Schatten-Ich begegnest, jenem Teil deiner Persönlichkeit, den du so sorgfältig versteckst und den du nicht wahrhaben willst. Besonders in christlichen Lagern tarnen wir das Schatten-Ich so, und das nennt man Heuchelei. Ich mag diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 44 bis 47. Simon, sprach Jesus und drehte sich zu der Frau um: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir nicht einmal Wasser geboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen, mit ihren Haaren getrocknet. Du Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen. Du hast mir das Haupt nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie hat meine Füße mit teuerstem Balsam gesalbt. Und ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erzeigt. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das ist die Geschichte, wo Jesus im Haus des Pharisäers Simon ist und nicht mal gemäß den jüdischen Gastfreundschaftsregeln begrüßt wird. Und da kommt diese Prostituierte rein und tut ihr teures Salböl, was vielleicht ihre Altersversorgung war, über seine Füße ausgießen. Und Jesus sagt, der Grund war, dass sie das getan hat, weil sie Liebe erfahren hat, meine Liebe erfahren hat, und darum konnte sie auch zurücklieben. Und die Liebe hat sie erfahren, weil ihr Vergebung zuteil wurde. Und das ist das, je mehr du Vergebung erfährst, umso mehr wirst du lieben. Deswegen trau dich auch in deiner Schwachheit rauszugehen und zu erwarten, dass Gott dich segnet. Diese Frau hatte mitbekommen, wie sanft und gütig Jesus mit sogenannten Sündern umging. Wie er unkonditionell liebte, anstatt auszugrenzen und zu verurteilen. Und diese Liebe trieb sie zu ihrem eigenen Liebeswerk an. Gott wird dich und mich immer skandalös zuerst lieben. Und gerade da, wo wir meinen, wir haben es nicht verdient. Er weiß, dass diese Liebe, die er uns schenkt, nie unerwidert bleiben wird. Und er gibt sie auch nie berechnend mit Berechnung, sondern einfach großzügig und freundlich. Folgendes Zitat berührt mich auch immer sehr. Unser natürlicher Mensch möchte der Liebe eines anderen und erst recht der Liebe Gottes würdig sein. Wir wollen es verdient, geliebt zu sein, und das bestärkt uns auch darin, nur die zu lieben, die es in unseren Augen wert sind. Noch ein weiteres krasses Zitat von Richard Rohr, von dem war auch das erste. Herr Jesus, deine Liebe ist es, wovor ich am meisten Angst habe. Ich kann nicht zulassen, dass mich jemand wegen nichts liebt. Ich möchte würdig sein. Jede unverdiente Liebe von dir oder einem anderen erschreckt mich. Wir sind jedoch alle dein gesegneter Leib und du hast uns schon immer und gerade in unserer Unwürdigkeit geliebt. Wie könnte ich nun nicht Gleiches für andere tun? Lass es mal auf dich wirken. Verstehen wir das? Erst wenn wir die unverdiente Liebe Gottes am eigenen Leib erfahren haben, durch Erleben und durchs Weitergeben, können wir später oder früher oder später gar nicht anders, als andere auch zu lieben. Und deswegen mach dich auf und erfahre die Liebe Gottes. Halt dich hin in deiner Schwachheit, so wie du bist, sag Papa, gib mir einen Blick aus deinen Augen, einen Kuss deiner Liebe, eine Umarmung, ein freundliches Wort, stärke mich mit deiner Liebe, damit ich andere lieben kann. Jesu tätige Liebe war für die Rechtgläubigen, die Frommen seiner Zeit skandalös. So wie es auch heute für viele Frommen und Rechtgläubige skandalös ist, gnädig zu sein. Ich poste sehr viel über Gnade und Erbarmen auf Facebook und kriege auch immer wieder Anfeindung. Und es macht mich so unendlich traurig, wie die Menschen immer wieder nach Kante und Härte und Schärfe verlangen. Und ich frage mich, was für ein Gottesbild hast du? Und leider ist es oft so, dass viele Menschen ihre eigene Wut, ihre eigene Frustration auf Gott projizieren und ihr eigenes Bild zum Gottesbild machen. Aber das ist ein falsches Bild. Sorry, da muss ich dich enttäuschen. Jesu tätige Liebe war skandalös, weil sie diese sorgfältigen Grenzen, die die Frommen aufgerichtet hatten, ignorierte. Er hatte Tischgemeinschaft mit den Sündern. Er wandte sich ihnen mit Güte zu, anstatt mit Anklage und Kante geben. Lesen wir Lukas 15, 2. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünde auf, sagten sie, und isst sogar mit ihnen. Und da könntest du auch heute einsetzen. Und die frommen Christen und rechtgläubigen Christen waren empört. Der nimmt Sünde auf und isst sogar mit ihnen. Und diese unverdiente Liebe aber überwältigte gerade das Herz jener Glaubensdistanzierten, das eigene Leben aus Liebe und nicht aus Zwang für Gott neu zu öffnen. Und ich möchte immer wieder gern die Frage stellen, mit wem glaubst du, wäre Jesus von heute zusammen? Würde er in unseren netten, freikirchlichen, evangelikalen, charismatisch-pfingstlichen Gemeinden hocken? Oder wäre er vielleicht ganz woanders, in den Bars, Clubs und Discos, in den Swingerclubs oder sonst wo? Wir müssen darüber mal nachdenken. Ich glaube, wir wären heute genauso entsetzt über Jesus, wie es damals die Frommen waren. Denn wir sind die Frommen von damals, die Pharisäer von heute sind wir. Ich möchte euch ermutigen, Gott liebt dich spürbar, fühlbar, messbar. Und diese Botschaft müssen wir an die Glaubensdistanzierten weitergeben, ohne Wenn und Aber. Wir müssen ihnen sagen, auch in deiner moralischen Zerbrochenheit ist noch so viel Wert und Gutes in dir, das Gott sieht und haben möchte. Ich möchte euch eine Story erzählen, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe, aber die zeigt mir so auf, wie wir heute oft funktionieren und wie wir eben nicht funktionieren sollen. Ein Freund von mir hat an einem Tag in seiner Straße gesehen, wie sein Nachbar am Auto rumwerkelt, die Motorhaube war auf, er hat ziemlich verzweifelt reingeguckt. Und da einmal Kfz-Mechaniker war, fragt er ihn, kann ich Ihnen helfen? Der Mann sagt, ja, mein Auto springt nicht an. Mein Freund hat gesagt, mit einem Blick habe ich gesehen, dass ein Zündkerzenstecker locker war und habe das auch gleich repariert. Der Mann hat sich überschwänglich bedankt bei mir. Da fiel mir ein, dass ich noch ein Traktat in meinem Auto hatte und ich habe gesagt, einen Moment bitte. Dann ging ich an mein Auto, habe das Traktat rausgeholt und habe es ihm gegeben. Wisst ihr, was der Mann mir als Antwort gab? Ach so, deshalb haben sie mir geholfen. Sein sichtlicher, enttäuschter Kommentar sprach Bände. Und das ist das, was wir oft machen. Es ist sicher mal dran, eine geistliche Schrift oder eine Bibel oder ein Neues Testament weiterzugeben. Aber ihr merkt manchmal selber, wenn die Leute das Gefühl haben, wir lieben sie nur, um zum finalen Rettungsschuss zu kommen, um unser frommes Sprüchlein abzuprotzen oder um was Geistliches weiterzugeben, dann ist es eben nicht der richtige Weg und es wirkt eher kontraproduktiv. Lesen wir mal Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und damit ist nicht nur gemeint die Liebe, die wir unter uns Christentouristen haben, sondern auch die Liebe, die wir zu den Nichtchristen haben. Das, was wir ausstrahlen. Matthäus 5, 16. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen darüber. Freunde, was mich momentan so berührt und bewegt ist, wenn man in der Corona-Krise mal in den Nachrichten schaut, da wird so viel berichtet von Hunderttausenden von Menschen, die nicht das Label Christ auf ihrer Stirn haben, was sie momentan herzbewegendes Gutes für andere Menschen tun, sich aufopfern. Und ich frage mich, wo sind wir Christen da? Und da gibt es diesen Begriff der anonymen Christen und das, glaube ich, tut sich momentan so richtig klar darstellen. Da sind Menschen, die leben das Christsein in einer Weise, und wir tun es oft nur mit den Worten und Mündern daher reden. Und das ist das, was Menschen berührt, was sie sehen wollen. Das ist, glaube ich, zutiefst das, was Jesus sagt. Lass dein Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen die guten Werke sehen und dann darüber euren Vater im Himmel preisen. Darüber zum Nachdenken kommen, was treibt diese Menschen an. Ich möchte auch hier ein Zitat von Bart Smokler geben. Das Gute wird nicht die Welt regieren, wenn es das Böse besiegt hat. Das ist das, was wir Christen immer meinen. Sondern wenn unsere Liebe zum Guten sich nicht als Triumph über das Böse verwirklichen möchte. Das ist diese christliche Siegerarroganz. Der Friede wird, sollte er kommen, wird nicht von Menschen geschaffen, die Heilige aus sich gemacht haben, sondern von Menschen, die demütig ihre moralische Zerbrochenheit angenommen haben. Und das ist das, was wir, glaube ich, im Moment auch sehen in der Welt, wo so viele Nichtchristen christlich handeln. Und das sollte uns ein Beispiel sein, auch mal neu kreativ zu werden, nachzudenken, was kann denn ich tun, Gottes Liebe ohne frommes Posaunentrara rauszuleben und zu, ja, weiterzugeben einfach. Amen. Tätige, unkonditionelle Liebe hat eine so andere Aussagekraft als moralische Besserwisserei oder evangelisieren durch Anklage. Wir müssen wieder lernen, die Sprache der Liebe ohne besserwisserische, fromme Worte zu lernen. Ich möchte nochmal diese Kfz-Story weiterspinnen. Stelle vor, diese Kfz-Hilfe wäre ohne Traktat nur begleitet von einem stillen Gebet für den Empfänger weitergegangen. Und es wären weitere Begegnungen gefolgt, in denen auch nur Liebe und Güte fließt, die dann dazu irgendwann geführt hätten, dass der Betreffende den Nachbarn selber fragt: Warum tust du es eigentlich so? Du bist so anders, du reagierst so anders als andere Menschen. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, etwas zu sagen. Und was wir hier beobachten können, ist das prozesshafte Wachsen von Prinzipien der Liebe. Jesus hat es so wunderbar im Gleichnis vom Sauerteig und von dem Bauern, der seine Saat ausstreut, weitergegeben. Lesen wir mal die beiden Verse und denken kurz darüber nach. Matthäus 13, 33. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und der drei Schiffel Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Ist der Sauerteig gleich schwupp im Teig eingegangen? Wer schon mal Brot gebacken hat, weiß, dass es eine Zeit braucht, bis der Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert hat. Also es ist ein Prozess. Weiter Markus 4, 26. Mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Er legt sich schlafen, steht wieder auf, legt sich wieder schlafen, steht wieder auf. Ein Tag folgt dem anderen. Währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß der Bauer selber nicht. Die Erde, und die Erde ist Gott, bringt von selbst die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre, zuletzt das volle Korn in der Ehre. In beiden Gleichnissen geht es um das in Existenz kommen des Reiches Gottes in einem Menschen. Und was Jesus klar macht, es ist ein Prozess und kein One-Night-Stand, kein Event, kein Sofort-Bum-Bum. Ja? Der Bauer ist auch nur der Entscheidende, der die Saat aussät. Diese Saat kann ein gutes Werk, ein Tat der Liebe, eine Güte, ein Erbarmen sein. Ja, auch mal ein Wort, auch mal eine Predigt. Aber es ist Gott, der das Wachstum und Gedeihen bringt. Und wir müssen lernen, loszulassen. Ja? Wie oft bin ich Menschen begegnet und habe mit ihnen gute Gespräche geführt und habe wieder gemerkt, Mensch, jetzt könnte man noch was sagen, jetzt könnte man noch was sagen. Und Gott sagt, Halt's Maul, Paul. Warte auf den nächsten Punkt. Ich bin gerade diese Tage mit meinem Nachbarn über das Airfield marschiert, mein Gebetsfeld. Und wir haben ein tolles Gespräch gehabt, gar nicht mal über den Glauben. Und ich habe leise gebetet, habe gesagt, Herr, wenn du willst, dann führ das Gespräch, aber so wie du willst, nicht wie ich will. Und wir haben uns einfach nett unterhalten und er war am Schluss so dankbar, dass ich mit ihm Zeit verbracht habe. Und dann habe ich ihn gehen lassen und habe einfach für ihn gebetet. Und habe ich etwas versäumt? Nein, die Zeit wird kommen, wo ich mit ihm tiefere Gespräche über den Glauben führen kann. Aber dann ist der Ackerboden und die Saat im Ackerboden bereitet worden von Gott. Darum geht es. Lesen wir mal das Wort in Johannes 3, 3 bis 8 miteinander. Auch über die Wiedergeburt. Der Wind weht, wo er will, der Wind des Geistes. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit einem jeden, der aus dem Geist geboren ist. Wow, das ist auch das, was wir uns mal hinter die Ohren schreiben müssten. Du kannst den Vorgang der Wiedergeburt, der Bekehrung nicht in ein Verstehensschema pressen. The five steps to salvation, die fünf Schritte zur Errettung. Sondern du musst dem Wind, dem Ruach, dem Geist Gottes vertrauen, dass er sein Werk tut auf seine Weise. Und du kannst es nicht immer erklären, wie Gott an einem Menschen arbeitet. Und das nervt mich manchmal auch so, diese Standard-Evangelisationsmethoden. Das mag hier und da richtig sein, aber Gott ist souverän, wie er wirkt am Menschen. Und das ist so gut. Und wir wissen nicht, wie er an einem Menschen wirkt. Und da dürfen wir auch gerne loslassen und weiter beten. Wir haben oft nichts weiter zu tun, als aufrichtig weiter Liebe und Güte zu üben. Und unkonditionell heißt, ich erwarte für meine Liebe von meinem Nachbarn oder dem, dem ich die Liebe gebe, eben keine Gegenleistung. Auch nicht, dass er mir fromm zuhört. Tu Werke der Liebe und des Erbarmens und verlass dich darauf, dass Gott zur rechten Zeit den Samen deiner Liebe aufgehen lassen wird. Das ist Evangelisation von Herz zu Herz und nicht von Kopf zu Kopf. Was wir dann erleben können, ist ein natürlicher Prozess und keine Treibhausevangelisation, wo es in kürzester Zeit um viel messbare Resultate geht. Nochmal, die Erde, Gott, bringt von selbst die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre, zuletzt das volle Korn in der Ehre. Gott arbeitet prozesshaft, auch sein Leben durch uns an andere weiterzugeben. Wisst ihr, manchmal kommt es mir vor, wie wenn wir Christen Angst hätten, Gott würde ohne unser Erklären, Moralisieren und Aufrufen nicht zum Zuge kommen. Und wir müssen Gott beständig nachhelfen und merken oft nicht, dass wir kontraproduktiv in sein Werk eingreifen, oft gute Prozesse zerstören, indem wir in der Treibhausmentalität eine Frucht selber zur Reife treiben möchten, die einfach ihre Zeit braucht, um zu reifen. Wisst ihr, scham- und angstbasierte Einladungen, Gott nachzufolgen, erzeugen schwache, schamerfüllte und angstmotivierte Gläubige. Und diese wiederum erzeugen die gleichen angsterfüllten Nachfolger und wenig ansprechende Lebensfrucht. Wenn ich jetzt schon wieder sehe, wie mit Corona so viele Christen mit Gerichtsdrohungen operieren, mit Höllendrohungen operieren, was für ein trauriges Resultat kommt da rum und rüber. Menschen aber, die von Gottes unverdienter Liebe und Güte überwältigt werden, multiplizieren sich selber durch Liebe und Güte und bringen ihrerseits ansteckende Lebensfrucht hervor. Und das ist das, was wir multiplizieren müssen. Nochmal, der Zachäus wusste tief in seinem Innern, dass sein Leben nicht okay war. Und die Frommen um ihn herum ließen ihn das auch wissen. Sie adressierten nur seine Sünde, nichts weiter. Aber Jesus adressierte das Potenzial in ihm, das Gute in ihm, den Samen des Guten in ihm. Und das veränderte schließlich das Leben von Zachäus. Wisst ihr, schambasierte Anklagen und schambasierte Bußrufe ändern uns nicht, treiben uns eher fort von Gott. Und das geht nicht nur dem Zachäus so, das geht auch den Menschen um uns herum so. Das ist die Situation vieler gottferner Menschen heute. Von uns Christen hören sie meistens nur, du bist verloren, so wie du bist. Wir schieben dann noch hinterher, aber Gott liebt dich und ist für deine Schuld gestorben, wenn du das annimmst. Und wir wundern uns oft, dass so wenig positive Reaktion kommt. Jesus agierte völlig anders. Er wusste, dass viele der Gottesfernen ja eine ehrliche und nicht an moralische Konditionen gebundene Liebesoffenbarung ihres Gottes brauchten. Jesus wusste, dass die Menschen spüren mussten, dass Gott sie dennoch liebt. Stell dir vor, Jesus hätte nach der erfolgreichen Einladung von Zachäus in sein Haus, im Haus angefangen zu evangelisieren, Traktate zu verteilen, zu moralisieren. Die Reaktion wäre wahrscheinlich dieselbe gewesen wie bei meinem Freund. Ach, deshalb wolltest du bei mir essen. Jesus vertraute der tätigen Liebe des Vaters und dem Geist seines Vaters, der prozesshaft an Zachäus arbeiten würde. Und das tat er auch. Und das ist das, was gottesferne Menschen oft am meisten durch uns erfahren müssen, dass diese selbstlose, unkonditionelle Liebe aus uns herausströmt zu ihnen, dass der Vater aus uns herausströmt zu ihnen, dass Menschen den Vater in uns sehen, der in uns lebt. Ich möchte nochmal einen Satz von Richard Rohr anführen, der für mich das so treffend ausdrückt, das Wirkprinzip der unverdienten Liebe. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber gerne selbst bezahlen möchte. Lass diesen Satz auch mal auf dich wirken. Das ist oft so, wir möchten so gerne selber bezahlen, wir möchten so gerne Strafe auch haben. Es fällt uns so schwer, Gnade anzunehmen, deshalb fällt uns auch so schwer, Gnade anderen weiterzugeben. Und deswegen kommen wir mit einem strafenden, zornigen Gott leichter klar als mit einem liebenden, erbarmenden Gott. Nochmal, du bist nicht immer derjenige, der die finale Umkehr eines Menschen herbeiführt. Du kannst manchmal nur ein Baustein sein im Leben eines solchen Menschen. Und Gott benutzt andere als Baustein und als Schlussbausteinsetzer, am Ende vielleicht jemand ganz anderen. Ich sage immer, wir werden mal im Himmel staunen, wenn wir beim Papa sind und er sagt, guck dir mal den und den Menschen an. Da hast du das und das getan und das war ein Baustein, der Liebe, einer Liebe, die ihn zu mir gebracht hat, durch viele andere Bausteine. Und du wirst begreifen, dass Erlösung eine Kette ist, eine Kette, in der du ein Glied schmieden darfst, aber ohne dein Glied wäre die Kette unterbrochen. Und so gilt es nicht immer darum, bei denen dabei zu sein, die den Schlussstein setzen, sondern dass du einen Anfangsstein setzt, einen Mittelstein setzt, ist genauso wichtig wie alles andere auch. Nochmals, die Welt wird uns als Nachfolger erkennen, wenn wir authentisch lieben und erst reden, wenn wir wirklich gefragt werden. Okay, Schlussgedanken. Wir sind am Ostersonntag in der Auferstehung Christi angekommen und die geistlichen Muster der Demut, Sanftmut, Zerbrochenheit und Geduld sollen aus uns strahlen. Wenn das Realität wird in deinem Leben, wenn dieses Strömen lebendigen Wassers aus deinem Herzen zu dir, zu den anderen fließt, dann wird Folgendes passieren. Menschen werden dich suchen und hören wollen, weil sie das Göttliche in dir sehen, trotz deiner Unvollkommenheit. Ich habe das wieder und wieder erlebt, wie mich Menschen angesprochen haben, sagen, wer bist du? Du bist so anders. Und ich habe mir wieder rechts und links geguckt und habe gedacht, meint die hier jemand im Raum noch? Die können doch mich nicht meinen. Wie gesagt, Menschen werden dich suchen, wenn diese Liebe aus dir strömt, weil sie das Göttliche in dir sehen, trotz deiner Zerbrochenheit. Und es wird passieren, was Jesus sagt, Johannes 14,9, wer mich sieht, sieht den Vater. Menschen werden den Vater trotz Zerbrochenheit in dir sehen. Johannes 7,38, aus der Mitte deines Leibes, deines Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Gott ist dieses Wasser, was durch dein Herz und dein Wesen und dein Leben zu Menschen fließen wird. Lukas 15,1, immer wieder hielten sich Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Sie wollten ihn hören. Du wirst erleben, dass Menschen deine Nähe suchen und von dir hören möchten, weil sie spüren, dass du etwas anderes bist, als nur einer, der moralisiert. Ich möchte diese Botschaft abschließen mit einem sehr berührenden Zitat von Anselm Grün über die Sanftmut. Sanftmut. Keine geistige Tugend bringt so Weisheit und Liebe hervor wie die Sanftmut. Sanftmut ist ein Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm nachfolgen. In der Sanftmut wird eine andere Art von Geistlichkeit sichtbar. Nicht Strenge, nicht moralisieren, nicht das Angstmachen. Denn ein sanftmütiger Mensch ist anziehend für viele. Er muss Andersdenkende nicht von seiner Rechtgläubigkeit verkrampft überzeugen und er hat es nicht nötig, verkrampft zu missionieren. Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genug. Wer solch einer Sanftmut begegnet, begegnet Christus in ihm und wird ihn darin erkennen. Matthäus 11,29, lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Und so wünsche ich noch eine gesegnete Osterzeit im Kreise eurer Lieben. Haltet die Köpfe hoch, trotz Corona. Gott ist in Kontrolle. Es gibt auch Zeichen der Hoffnung am Corona-Horizont. Und wir wollen einfach auch jetzt in dieser Zeit Licht sein durch das, was wir leben und wie wir lieben. Danke für euer Zuhören, euer Dabeisein. Seid gesegnet. Alles Liebe, euer Uwe. Bis wir uns wieder face to face wiedersehen, uns drücken und umärmeln können. Amen. Tschüss.